Schönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Ich freue mich, heute hier zu sein und auch mal wieder am Wort zu dienen. Es ist schon eine Weile her. Mal schauen, wie es klappt heute. Und wir möchten weitergehen in der Reihe von Exodus. Und ich musste in meinem Leben, als ich immer älter wurde und langsam ein junger Mann wurde, eine Sache lernen. Das habe ich gemerkt, und zwar vor allem im beruflichen Leben war das wichtig für mich. Ausreden. Ich brauchte gute Ausreden für mein Leben. Ich musste es lernen, mich herauszureden aus schwierigen Situationen. Ich habe oft gemerkt, dass es Situationen in meinem Leben gab, meistens war es irgendwie im Job, in denen es sehr gefragt war, meinen Kopf durch Ausreden und Ablenken aus der Schlinge herauszuziehen. Und dieses Vorgehen hat mir sogar bei meiner mündlichen Prüfung eine sehr gute Note gebracht. Ich konnte auf Fragen antworten, ohne darauf zu antworten, und die Prüfer haben es nicht gemerkt. Aber auch danach gab es viele Situationen, in denen es immer wieder neu so war. Ich konnte mich herausreden, ich konnte ablenken und die anderen merken es nicht mal. Wundervoll. Aber so schön diese Eigenschaft auch sein kann, zumindest für mich, manchmal im Beruf, oder vielleicht ist sie manchmal auch gar nicht so schön, so schlecht kann sie auch sein, wenn wir daran denken, dass es ja einen Unterschied macht, ob man über irgendeine VDS-Richtlinie mit einem Prüfer diskutiert oder ob es um Gott geht. Manchmal kann es passieren, auch in unserem eigenen Leben, dass wir anfangen, uns von Gott herauszureden, dass wir Gott irgendwelche Ausreden präsentieren und meinen, er wäre irgendwie zufrieden damit, oder wir könnten uns irgendwie von ihm lossagen oder einen Schlenker machen. Was für eine verheerende Folge wäre das für unser Leben. Und darum geht es heute in dieser Predigt um Mose, der im Gespräch mit Gott ist, und Mose, der von Gott berufen wird und Gott ihm sagt, das habe ich vor für dein Leben. Und Mose sagt, nein, ich will das nicht. Und so heißt diese Predigt, was am besten eigentlich Mose seine Haltung aussagt: Hilfe, Gott hat mich berufen. Und das ist manchmal auch das, was wir vielleicht ausrufen möchten, wenn wir Gott begegnen im Gespräch und Gott uns anrührt in seinem Wort und wir sagen: Hilfe, das muss ich verändern in meinem Leben. Ja, lasst uns das heute mitbeobachten, was Gott Mose wichtig macht und was auch hier wichtig für uns ist, was wir aus diesem Text heraus lernen können. Und in den letzten zwei Predigten vor dieser Sommerpause waren wir schon in diesem Dialog zwischen Mose und Gott, und wir haben es gesehen. Mose begegnet Gott an diesem brennenden Dornbusch und er sieht ihn, und Gott offenbart sich ihm zunächst als einen heiligen Gott. Aber wir haben auch gesehen, dass es ein Stück weitergeht und Mose Gott bereits zwei Fragen gestellt hat, und er sagt: Gott, wer bist du eigentlich? Und wer bin ich, dass ich das tun sollte? Und diese zwei Fragen sind so wichtig. Und nach dieser Aufwärmphase von Mose und nachdem die Identität von Gott geklärt ist und von Mose selbst, wird Mose so langsam klar, was hier eigentlich abgeht. Und er läuft etwas warm. Und er wird ein bisschen offener Gott gegenüber und fängt an, mit ihm zu hadern, bringt einige Ausreden und Einwände vor. Und wir möchten heute sehen, wie diese Diskussion mit Gott abläuft. Und dass wir daraus auch für unsere Beziehung zu unserem Herrn lernen können. Und es sind eigentlich nach diesen zwei ersten Ausreden oder Einwände, die Mose bringt, wer Gott ist und wer er ist, gibt es noch drei weitere Ausreden. Und wir möchten uns diese heute anschauen und den Text immer Stück für Stück auch lesen. Aber jetzt stell dir einmal vor, Gott begegnet dir. Stell dir einfach mal genauso vor wie bei Mose. Er begegnet dir und du bist fasziniert. Du redest mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Du begegnest ihm und er offenbart sich dir und du denkst dir: Wow, ich kann mit Gott reden. Wow. Und Gott ist so unendlich heilig und Gott ist so wundervoll und er kommt herab, um mit dir zu reden. Faszinierend, oder? Großartig. Aber es wird noch besser. In diesem Gespräch sagt Gott dir: Hey, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe was mit dir vor. Und du denkst: Perfekt. Kann es noch besser werden? der ewige, heilige Gott verlässt den Himmel, um mir zu begegnen innerhalb diesem brennenden Dornbusch und mir zu sagen, ich habe einen Plan für dein Leben. Gibt nichts Schöneres, oder? Kann es noch besser werden als wunderschön? Und du fragst Gott, was ist der Plan? Ich will alles. Ich mache alles, was du willst. Und dann kommt die große Enttäuschung. Du merkst, dass der Kinofilm, für den du gerade bezahlt hast, ein richtig schlechter Film ist. Du bemerkst, dass der Zug, in den du eingestiegen bist, in eine ganz falsche Richtung fährt und dass es kein Heilmittel für deine Krankheit gibt. So hat Mose sich gefühlt. Das, was ihn zunächst fasziniert hat und was er gesehen hat an Gott und was so kostbar für ihn geworden ist, das verändert sich in eine Botschaft, die ihm gar nicht so gut gefällt. Mose wurde nämlich berufen für eine großartige Aufgabe, aber es gibt hierbei auch einige Probleme und Schwierigkeiten zwischen ihm und dem Herrscher des Universums. Die Frage, die du dir also heute stellen darfst, wenn wir gleich diesen Text lesen, ist: Kennst du die Berufung? Die Berufung Gottes für dein Leben. Weißt du, an welchem Platz Gott dich gestellt hat? Weißt du, welchen Plan Gott mit deinem Leben hat? Und wie reagierst du darauf? Lebst du gerne im Plan Gottes? Genießt du es, die Wege Gottes zu gehen? Läufst du vielleicht weg vor den Plänen Gottes? Willst du dir vielleicht gar nicht eingestehen, dass Gottes Wege für dich besser sind als deine eigenen Wege? Vielleicht sagst du, hey Mose, hat hier genau die Geschichte, die auch gerade mich betrifft. Ich diskutiere mit Gott, ich hadere mit Gott darüber, wie ich ihm eigentlich dienen sollte, aber ich tue es nicht oder noch nicht. Dieser Text ist nicht nur ein Bericht von Mose, er ist auch wichtig für uns, für dich und mich. Und so lasst uns einmal dort hineinschauen, in diesen ersten Einwand von Mose. Er sagt hier in Vers 1, und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Mose denkt also, dass wenn er zu diesem Volk kommen wird und diesem Volk sagen wird, Gott hat mich geschickt, jetzt geht's raus nach Hause, dann werden sie ihm gar nicht zuhören, sie werden ihm gar nicht glauben, sie werden ihn vielmehr für einen Lügner halten. Das gehört eigentlich, um hier kurz stehen zu bleiben, zum Einmaleins der Ausreden. Eine Ausrede fängt immer mit einem Aber an. Wann wir immer ein Gespräch mit einem Aber anfangen, das kann man sich gut merken, habe ich als Kind ständig gemacht, haben wir eigentlich vor, durch Ausreden abzulenken oder sind mitten in unserer Verteidigungsposition. Mose beginnt jetzt hier nach seiner anfänglichen Ehrfurcht, diese etwas abzulegen und ein Aber-Gespräch mit Gott zu führen. Und trotzdem, während Gott ihm gleich antwortet, so liebevoll und geduldig, wie er mit Mose ist, wenn Gott anfängt, an dir zu arbeiten, während du deine Aber-Position hast, dann tut er das nicht statisch oder gewalttätig, sondern er tut es liebevoll und mit Gnade und in Fürsorge, damit du es sehen kannst. Er gibt jetzt Mose 3 Zeichen, damit dieses Volk glauben kann und geht auf diese Ausrede, auf diesen Einwand ein. Ich lese weiter ab Vers 2. Da sprach der Herr zu ihm, was ist in deiner Hand? Und er sprach, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er sprach weiter zu ihm, strecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand in seinen Gewandbausch und er zog sie heraus. Und siehe, seine Hand war aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tu deine Hand wieder in den Gewandbausch. Und er tat seine Hand wieder in den Gewandbausch. Und er zog sie aus dem Gewandbausch heraus. Und siehe, sie war wieder sein Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn selbst diese zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so sollst du sie vom Wasser des Stromes nehmen und auf das Trockene gießen. Und das Wasser, das du aus dem Strom nehmen wirst, wird zu Blut werden auf dem Trockenen. Jetzt denk einmal kurz darüber nach, was für eine Lektion Gott Mose hier eigentlich gibt. Also Mose, seine Ausrede, sein Einwand ist, ja, sie werden mir doch nicht glauben. Wer bin ich schon, dass sie auf mich hören sollten? Ich bin doch unbedeutend. Ich bin doch ein geflüchteter Hirte, der nicht einmal weiß, ob er eigentlich Hebräer oder Ägypter ist. Und Gott gibt ihm diesen ersten Beleg, dieses erste Zeichen, den Stab. Und Mose, er soll diesen Stab auf den Boden werfen und dieser Stab wird zur Schlange. Und Mose flieht vor dieser Schlange. Und wisst ihr, was ich so verwunderlich und herrlich an dieser Tatsache finde, ist einerseits, Mose flieht vor der Schlange, weil er Angst hat, wahrscheinlich, dass sie giftig war. Aber noch viel herrlicher ist, das war nicht Gottes Stab, das war Moses Stab. Hirten hatten damals oft einen Hirtenstab dabei und vermutlich gab es kaum etwas Gewöhnlicheres für einen Hirten, als seinen Stab in der Hand zu halten. Und diesen Hirtenstab, den er vielleicht schon viele, viele Jahre mit sich getragen hat, den er immer dabei hatte, Tag ein, Tag aus, wird auf einmal zu einer echten, giftigen Schlange. Und Mose muss jetzt Gott vertrauen und Gott sagt, werf diesen Stab auf den Boden und Mose muss diesen Stab auf den Boden werfen und anschließend vertrauen und diese Schlange wieder packen, damit sie zum Stab wieder zurückkehrt. Das hier ist nicht nur irgendein Zeichen. Nicht nur irgendetwas, sondern Gott gebraucht hier etwas völlig Gewöhnliches, etwas völlig Banales, um etwas Wundervolles daraus zu machen. Und das ist das, was wir so sehr sehen können, was Gott hier Mose auch übermitteln möchte. Gott braucht nicht wundervolle Dinge, um Großes zu machen. Gott gebraucht gewöhnliche Dinge, um Großes daraus zu machen. Mose braucht kein goldenes Zepter, kein Stab, der vom Himmel gefallen ist, sondern es ist ein totes Stück Holz, das er auf den Boden wirft, das er in seinen Händen hält. Und Gott gebraucht es, um daraus etwas Lebendiges zu schaffen. Gott gebraucht nicht besondere Dinge, um Großes zu wirken, sondern Gott kann das aus allem tun. Du musst kein besonderer Mensch sein, mit besonderen Fähigkeiten und Gaben, nicht aus einer bestimmten Familie kommen oder besondere Dinge zu erschaffen. Gott kann dein gewöhnliches Leben gebrauchen, wie ein totes Stück Holz, um etwas Großes daraus zu machen, um sich darin zu verherrlichen. Und das ist so schön an unserem Gott. Er sucht nicht besondere Dinge, um Großes daraus zu tun, sondern er gebraucht einfache Dinge und ist uns gnädig. Aber eine Sache musste passieren, damit dieses Zeichen greift. Damit Gott diesen Stab zur Schlange werden lassen konnte, musste Mose diesen Stab vor Gott niederwerfen. Und genauso müssen wir uns vor Gott niederwerfen, wenn er aus uns, einem toten Stück Holz, etwas Brauchbares für sich machen will. Solange wir uns zurückziehen und nicht bereit sind, wie dieser Stab vor Gott niedergeworfen zu werden, kann Gott uns nicht gebrauchen. So wie Gott zu Mose sagt, wirf deinen Stab hin, damit ich etwas daraus mache, so sagt er zu uns, wirf dich vor mir hin, ich werde etwas Großes bewirken und mich verherrlichen in deinem Leben. Egal wie schwach du dich siehst, egal wie unwürdig, egal wie wenig nützlich, egal wie wenig begabt, wenn du dich vor diesem Gott niederwirfst und bereit bist, von ihm beherrscht zu werden, bereit bist, dich ihm unterzuordnen, macht er aus deinem schwachen, gewöhnlichen Leben ein herrliches Zeugnis seiner Gnade und Herrlichkeit. Aber als ob das nicht schon schön genug wäre, dieses Zeichen, gibt er ihm noch ein zweites. Und zwar gebraucht er die Hand von Mose. Mose soll seine Hand in den Gewandbau stecken und zieht sie wieder heraus und sie ist aussätzig und macht danach nochmal dasselbe und sie ist wieder gesund. Der Aussatz war eine unheilbare Krankheit und bis dahin dürfte es auch kein Zeugnis gegeben haben, dass jemand davon gesund geworden sein könnte. Und Mose tut es direkt in diesem einen Moment und im nächsten Moment und sieht diese Macht Gottes. Wie viel würde eine aussätzige Person tun, um gesund werden zu können? Wie weit würde eine aussätzige Person gehen, um gesund zu werden? Eine Person, die verstoßen wird, eine Person, die für immer alleine sein wird. Wie viel würde sie bezahlen? Wie viel würde sie reisen, um ein Heilmittel zu bekommen? Wie weit würde sie gehen? Und für Gott ist das gar nichts. Was für einen langen Weg müssen manche Menschen gehen, um von ihrer Krankheit gesund zu werden? Wie viele Menschen können niemals von ihrer Krankheit gesund werden? Und für Gott ist das so, einmal die Hand in die Jacke stecken. Ein Handgriff, ein Fingerschnipsen, von unheilbar krank, für immer verstoßen von der Gesellschaft, bis hin zu kerngesund. Gott kann dir Krankheit geben, Gott kann dir Gesundheit geben und Gott kann sich in deinem eigenen Leben offenbaren, aber wie viel wichtiger als das ist, dass es in seiner Hand liegt, was er für dich vorbereitet. Ob du krank bist, ob du gesund bist, ob er sich in deinem Leben durch Krankheit verherrlichen will oder durch Leiden oder ob er sich in deinem Leben durch Gesundheit und durch andere Dinge verherrlichen will. Es ist seine Sache. Und er zeigt hier Mose, ich bin absolut Herr über deinen Körper. Gott herrscht über alle Details unseres Lebens, über mein Leben und über dein Leben. Und er kann dein Leiden sofort beenden oder er kann es vermehren. Er tut das eine oder er tut das andere, aber weil er dich zu einem Weg berufen hat und weil er einen Weg mit dir gehen will. Mose bekommt noch ein drittes Zeichen, Wasser. Dieses Zeichen wird von Gott nicht demonstriert, aber später geht Mose zu diesem Fluss und gießt dieses Wasser und es wird zu Blut werden. Die erste Plage in Ägypten. Das Zeichen tritt dann später genauso in Kraft, wie Gott es vorausgesagt hat. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Vielleicht denkst du, eigentlich schon nicht schlecht. Ich meine, Mose wird berufen und Gott gibt ihm sofort drei Zeichen. Zaubertricks vielleicht, könnten wir sagen, die ich auch gut gebrauchen könnte, damit in meinem Dienst die Leute mich mehr ernst nehmen oder mehr wahrnehmen. Und wenn mich jemand hinterfragt, dann zeige ich einfach diese Zaubertricks und dann werden sie mir mehr glauben oder dann werden sie mich mehr akzeptieren in meinem Dienst. Welche Zeichen haben wir? Mose wird für eine große Aufgabe berufen, aber welche Zeichen hast du? Welche Zeichen habe ich? Einmal in einer Situation, in Matthäus 12 wird uns das berichtet, da kommen einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus und sagen, Herr, wir wollen Zeichen sehen, kannst du uns nicht noch ein paar Zeichen zeigen und dann werden wir vielleicht glauben und so. Und Jesus antwortet dann in Vers 39, Matthäus 12 und er antwortete aber, sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das ist unser Zeichen. Das ist das Zeichen, das wir haben, in dem die ganze Kraft liegt. Die ganze Kraft für jeden Dienst, den wir tun könnten. Kein größeres Zeichen gibt es. Jesus vergleicht sich hier mit Jona, so wie Jona im Bauch des Fisches ist, so wird Jesus 3 Tage tot sein und am 3. Tag auferstanden sein von den Toten. Es gibt kein größeres, kein herrlicheres Zeichen für uns. Es gibt kein Zeichen, in dem mehr Kraft stecken würde. Kein Zeichen, durch das Menschen glauben könnten. Gott hat dieses Zeichen gegeben. Er hat uns dieses Zeichen gegeben. Und das ist unser Merkmal, durch das wir dienen. Es gibt kein größeres Ereignis, als dass der Sohn Gottes auf diese Welt kam und am Kreuz für unsere Sünden starb, 3 Tage tot war und am 3. Tag auferstand von den Toten. Und darin liegt die Kraft, dass Sünden vergeben werden. Darin liegt die Kraft, der Verkündigung dieser guten Botschaft. Das ist das allergrößte Zeichen seiner unendlichen Liebe für unser eigenes Leben. Ein größeres gibt es nicht. Ein Stock, das zu einer Schlange wird, eine Hand, die aussätzig wird, oder Wasser, das zu Blut wird, ist lange nicht so groß und so herrlich wie ein Mensch gewordener Gott, der sich aus Liebe dazu entschließt, für gottlose Sünder zu sterben, die nicht nach ihm gefragt haben, damit sie Vergebung und Rettung erfahren und in Ewigkeit bei ihm sein können. Ein größeres Zeichen gibt es nicht. In diesem Zeichen liegt so viel Kraft für dein Leben und für mein Leben, wie Gott uns führen will. Gott hat uns viel herrlichere Zeichen gegeben, als er Mose gegeben hat. Aber gleichzeitig erfordert es Glauben an diese Zeichen. Und Mose, er bekommt zwar diese zwei sichtbaren Zeichen und eins, das, dem er vertrauen muss, und dennoch bringt er eine weitere Ausrede hervor. Geht es uns vielleicht manchmal auch so? Wir sagen, ja, das Evangelium ist das größte, das herrlichste Zeichen, aber ich fühle mich trotzdem so wenig von Gott geführt oder ich erlebe Gott so wenig im Alltag. Und dann bringen wir immer wieder neue Dinge hervor und machen es so ähnlich wie Mose und bringen eine weitere Ausrede. Lasst uns auch hier einmal den Text weiterlesen, die zweite Ausrede, Vers 10 bis 12. Und Mose sprach zu dem Herrn: Ach Herr, ich bin kein Mann, der rede, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat denn dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer hat ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, und ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden sollst. Also das ist nun die zweite Ausrede. Und sagt Gott, ich kann nicht reden. Ich kann das nicht. Ich bin nicht sehr sprachbegabt und ich bin nicht der Typ, der sich dann vor den Pharao stellen sollte, um mit ihm zu reden und ihm diplomatisch zu erklären, dass du ihn vernichten wirst. Das ist nicht die Art, wie ich das tun sollte oder tun kann. Ich kann nicht so reden. Also so wie ich das sehe, lernen wir heute viel von Mose. Der Herr zeigt uns hier durch diese Schrift und Mose offenbart es uns irgendwie ein Problem, das so sichtbar wird, wie wir mit unseren Ausreden umgehen. Denn Mose hatte eigentlich kein Problem mit dem Reden. Eigentlich war er gar nicht so schwer von der Zunge. Stephanus sagte in Apostelgeschichte 7, Vers 22, eine Predigt, wo er auch sehr viel über Mose sagt. Und der Herr sagt er: Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Mose war ausgebildet, unterwiesen in allen Schulen Ägyptens, ganz vorne mit dabei. Er wusste alle Dinge. Er wusste sehr wohl, wie er mit Worten umgehen sollte oder könnte. Und zweitens, Mose traut sich nicht vor den Pharao zu stellen, weil er schlecht reden kann und fürchtet sich vielleicht vor diesem Pharao. Aber mit dem allmächtigen Gott, der heilig ist und Himmel und Erde gemacht hat, kann er diskutieren wie ein Weltmeister. Es scheint ihm gar nicht so sehr darum zu gehen, so ist mein Eindruck, ob er wirklich gut genug reden kann oder nicht. Es scheint vielmehr, dass hinter dieser Ausrede "ich kann nicht" ein "ich will nicht" steckt. Und das hört sich sehr auch nach uns Menschen generell an. Es fällt uns schwer, anderen Menschen oder Gott selbst ein "ich will nicht" zu sagen. Wenn wir um Hilfe gebeten werden von anderen Menschen oder um Dinge gefragt werden, dann fällt es uns super einfach zu sagen: Ach, weißt du, ich kann nicht, ich habe schon was vor. Oder ich kann nicht, weil das ist nicht meine Gabe. Ich kann nicht, weil ich habe keine Zeit. Ich kann nicht, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich kann das nicht, weil das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag oder ich wurde auf Church Schools nicht angefragt. Aber so oft sind diese Ausreden, in denen wir sagen, ich kann nicht, eigentlich ein "ich will nicht". Und wenn uns das schon so mit Menschen geht, wie oft geht es uns dann auch irgendwo so mit Gott, nicht wahr? Wir wollen vor Gott diese Ausrede vorlegen, damit wir das Ich will nicht uns nicht eingestehen müssen. Vielleicht fühlen wir uns immer wieder angesprochen von Gottes Wort und er spricht zu uns und er möchte uns einsetzen und uns gebrauchen und wir merken, dass er gerade zu uns spricht. Aber wir reden uns ein bisschen heraus, so wie Mose, und bringen Ausreden hervor, die sagen wollen, ich kann nicht. Ich habe schon so viele Dienste. Oder dann müsste ich andere Dinge vernachlässigen, dann wäre ich weniger bei meiner Familie oder das ist nicht meine Gabe oder da sind doch andere Leute, die können doch auch mal was tun. Aber Mose zeigt uns hier, dass hinter unserem Ich kann nicht oft ein Ich will nicht steckt. Ich kann das auch in meinem Leben immer wieder sehen. Aber Gott lässt das nicht stehen. Gott antwortet auch auf diesen Einwand und gibt ihm eine Antwort. Und diese Antwort ist sehr klar und unmissverständlich für Mose. Und er sagt, ach, du kannst nicht reden? Wer hat denn deinen Mund gemacht? Wer hat dich denn geschaffen? Wer hat dir Ohren gegeben? Wer hat dich gebildet? Gott drückt damit aus und sagt, hey, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gemacht. Ich stehe über dir. Ich habe mir etwas überlegt, als ich dich erschaffen hatte. Ich habe etwas in dich hineingelegt. Ich habe dir einen Mund gegeben. Ich habe dir Ohren gegeben. Aber achte darauf, dass Gott nicht nur sagt, wer hat den Menschen so schön gemacht? Wer hat dem Menschen einen Mund gegeben, dass er reden kann, Ohren? Sondern er sagt auch, ja, und wer hat den Menschen taub gemacht? Wer hat ihn stumm oder blind gemacht? Nicht ich, der Herr. Menschen, die stumm, blind oder taub sind, haben in unseren Augen einen großen Nachteil und einen großen Mangel. Aber Gott sagt hier, nein, ich habe diese Menschen gemacht. Das ist kein Unfall, das ist nicht ein Schicksalsschlag oder sonst etwas. Das habe ich gemacht. Gott macht nicht nur gesunde Menschen, Gott macht auch kranke Menschen. Er tut es. Auch diese Menschen habe ich so gemacht. Doch für diese Menschen, die krank sind und Menschen, die leiden müssen, auch für die habe ich einen Plan. Hier entsteht so ein wichtiger Grundgedanke, wenn wir über Gott nachdenken. Mose denkt, wenn ich anders wäre, könnte Gott mich vielleicht besser gebrauchen. Aber da er schlecht reden kann, passt es ja nicht zusammen. Das ist so ein großer Trugschluss für uns, dem wir verfallen können und uns insgeheim einreden, wenn Gott mich ja anders gemacht hätte oder wenn ich anders wäre, einen anderen Charakter hätte, offener wäre oder wenn ich anders vorgehen würde in meinem Leben, dann wäre das natürlich anders. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, da schaust du hinein und sagst, ja, da bin ich unzufrieden. Diese Gabe hätte ich gerne, diese Fähigkeit hätte ich gerne, so wäre ich auch gerne. Man wünscht, anders zu sein. Aber Gott sieht das nicht so. Gott sieht das anders. Er hat dich gebildet, genauso wie du bist. Genauso, wie er dich haben wollte. Auch mit dem Mangel, den du in deinem Leben erlebst. Er hat dich so gemacht. Du musst nicht anders werden, du musst nicht jemand anders sein, um ihn dann ehren zu können mit deinem eigenen Leben, sondern so, wie du bist. So wie er dich geschaffen hat, möchte er dich auch gebrauchen in deinem Leben, um sich zu verherrlichen. Gott hat Mose genau so gemacht, wie er ihn haben wollte, um ihn später dazu gebrauchen zu können, ein großes Volk aus Ägypten herauszuführen. Auch wenn wir an Paulus denken, wahrscheinlich der größte Theologe, der gelebt hat, war kein besonders guter Redner oder Prediger. Aber Gott hat ihm eine unglaublich große Erkenntnis gegeben. Und Gott hat seine scheinbar unwürdige, ungewöhnliche Art gebrauchen wollen, um sich mächtig zu erweisen, um großartige Dinge zu wirken. Vielleicht ist es bei dir gar nicht so sehr der Charakter und die Wesenseigenschaften, die dich stören, von denen du dir wünschst, Gott hätte dich anders gemacht, sondern es sind deine Lebensumstände. Und du sagst, ich habe andere Ausreden. Gott, du weißt es doch, ich habe diesen einen Ehepartner. Wegen diesem Ehepartner kann ich nicht so gut dienen. Gott, du weißt doch, ich habe kleine Kinder. Gott, du weißt, ich habe doch eine kranke Mutter oder einen kranken Vater oder einen kranken Partner, den ich pflegen muss. Gott, du weißt doch, ich habe dieses oder jenes, ich brauche 2 Jobs, um über die Runden zu kommen oder sonstige Dinge. Und wir bringen unsere Umstände vor und sagen, Gott, wenn das anders wäre, dann könntest du dich in meinem Leben verherrlichen. Aber nein, Gott schafft auch diese Umstände in deinem Leben. Sie müssen nicht verändert werden, damit du dich Gott neu hingeben kannst. Denn Hingabe lässt sich nicht nur an dem Maß der Dienste oder an dem Maß des Lebens messen, sondern vielmehr an unserem Herzen. Gott weiß diese Dinge und er führt auch deine Umstände in deinem Leben. Das müssen wir akzeptieren. Das müssen wir akzeptieren, dass die Dinge in unserem Leben so laufen, wie Gott es will, wie Gott es führt, wie er es gewollt hat. Er braucht nicht nur gute Eigenschaften und gute Einflüsse, sondern auch die Dinge, die in unserem Leben schlecht sind, um seine Wege zu wirken. Also zunächst müssen wir verstehen, dass die Dinge, die in unserem eigenen Leben passieren, die in unseren Augen schlecht zu sein scheinen, nicht unbedingt schlecht sind. Wenn der allmächtige und ewige Gott entschieden hat, dass es so sein muss, der sie in unserem Leben zulässt und uns darin führt, tut er das auf eine Weise, die in seinen Augen gut ist, weil er einen vollkommenen Plan hat. Und dann ist das auch gut für uns. Du musst also, wenn du mit Mose übereinstimmen würdest, verstehen, Gott hat dich so gemacht, wie er wollte. Und er möchte dein Leben so gebrauchen, wie du bist. Nachdem Gott Mose das sagt, sagt er also, und jetzt auf nach Ägypten. Und wisst ihr, bei uns zu Hause läuft das meistens so, ich sage Dinge ungern zweimal. Ich mag es, wenn ich eine Anweisung meinen Kindern gegeben habe und sie machen das dann einfach. Das ist schön und das versuchen wir umzusetzen. Aber es klappt nicht immer. Es klappt nicht immer und die Kinder wissen, dass es dann so eine Art Grauzone gibt, in denen sie noch Fragen stellen können, Verständnisfragen oder Anwendungsfragen und manchmal mir auch Gegenangebote unterbreiten können, die sich verlockender anhören. Eis essen ist verlockender als Zimmer aufräumen und dann versuchen sie manchmal Gegenangebote zu unterbreiten und diese Grauzone, die gibt es auf jeden Fall, also das dürfen sie. Und wenn ich dann auf ihre Gegenargumente und Angebote eingegangen bin und ihnen nochmal klar sage, was jetzt getan wird, dann wäre es besser für sie, nicht noch einmal diese Grauzone zu suchen, um Gegenangebote zu finden, weil dann das Gespräch schwierig wird. Und genau das macht Mose jetzt. Er bringt einen dritten Einwand, der nicht so gut ankommt. Lasst uns auch hier nochmal diese Verse lesen, ab Vers 13. Und er sprach, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, ist nicht Aaron, der Levit, dein Bruder? Ich weiß, dass er reden kann und siehe, er geht auch aus dir entgegen und er sieht dich. So wird er sich freuen in seinem Herzen. Und du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in seinen Mund legen und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und es wird geschehen. Er wird dir zum Mund sein und du wirst ihm zum Gott sein. Und diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen, mit dem du die Zeichen tun sollst. Mose sagt hier in seiner dritten Ausrede eigentlich, Gott, sende doch einfach jemand anderes. Warum sollte ich das tun? Und Gott wird zornig, wir haben es gerade gelesen. Und wenn wir dieses ganze Gespräch durchgehen, dann fällt uns immer wieder neu auf, Gott hat ihn mehrmals aufgefordert, genau das zu tun. In Kapitel 3, Vers 10 sagt er, nun geh hin und ich sende dich zum Pharao. In Vers 16, Kapitel 3, geh hin und versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen. Vers 18, und sie werden deine Stimme hören und du sollst hineingehen. Und jetzt in Vers 12, Kapitel 4, so geh nun hin. Also Gott hat nicht unklar mit Mose gesprochen. Er gibt ihm diesen Auftrag hinzugehen 4-mal innerhalb diesen eines Gesprächs. Und Mose, er weiß ganz genau, was Gott von ihm will. Und dennoch bringt er seine ganze letzte Kraft in diesem Gespräch, wo er merkt, dass die Schlinge immer enger wird und sagt, okay Gott, ich hab's verstanden, aber vielleicht gibt's doch jemand anderes. Warum sendest du nicht irgendjemand anderes, Gott? Ich weiß doch, dass diese Frage auch immer wieder bei uns herrscht, nicht wahr? In verschiedenen Formen. Diese Frage, die wir uns stellen, warum muss ich eigentlich immer mehr machen als die anderen? Warum muss ich so viel leiden und die anderen, die haben nie Leid in ihrem Leben? Warum lässt Gott Dinge in meinem Leben zu und ich muss so schwer arbeiten, während die anderen sich ein ruhiges Leben gönnen? Warum habe ich weniger, obwohl ich viel mehr getan habe? Wir sind dazu geneigt, Gott zu widersprechen und vor ihm zu fliehen, ihn zu ignorieren oder sonstige Dinge zu tun, anstatt ihm gehorsam zu sein und das zu tun, was er von uns fordert. Schau mal, obwohl Gott so zornig ist und im Zorn reagiert, redet er liebevoll mit Mose und geht auf seine Ausreden ein, schickt sogar seinen Bruder zur Unterstützung ihm entgegen. Und Gott sagt eigentlich zu ihm, geh einfach und ich werde mit dir sein. Du gehst und ich werde mit dir sein. Ich werde dir die Worte geben. Ich werde dir zeigen, was du sagen sollst. Und das ist so eine wichtige Lektion, liebe Geschwister, auch für unser eigenes Leben, wenn wir über Berufung nachdenken, wenn wir über Nachfolge nachdenken in unserem eigenen Leben. Es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, was du tust oder was du meinst, tun zu können, sondern ob Gott mit dir ist. Das ist das, was die Entscheidung mit sich bringt. Lass uns kurz diesen Vergleich machen in diesem ganzen Gespräch von Mose. Mose fragt, Gott, wer bist du eigentlich? Und Gott, wer bin ich eigentlich? Warum sollten die Leute auf mich hören? Und außerdem, Gott, sie werden mir ja nicht glauben. Und außerdem, ich kann nicht reden. Und außerdem, schick doch einfach jemand anderes anstatt mich. Die ganze Zeit, durch das ganze Gespräch von Mose hindurch, wenn wir seine Position etwas unter die Lupe nehmen, merken wir, es sind alles immer nur Argumente, die sich selbst im Zentrum haben. Es dreht sich alles nur um ihn, nicht um Gott. Mose rebelliert gegen Gott und er wehrt sich, weil er nur an sich selber denkt und nicht an Gott, nicht daran, was Gott in seinem Leben vollbringen möchte. Wenn wir aber auf die andere Seite des Gesprächs wechseln und uns Gott anschauen, merken wir einen ganz großen anderen Aspekt. Gott offenbart sich und sagt, hey, ich bin der, ich bin. Ich bin der Ewige, der Heilige, der immer da gewesen ist, der sich niemals verändert. Ich bin derjenige, der die Leiden des Volkes sieht und der diese Leiden beenden möchte. Und Mose sagt, ja, aber sie werden mir ja nicht glauben. Und Gott schenkt ihm mächtige Zeichen, damit sie glauben. Gewöhnliche Dinge und zeigt, Mose, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und Mose sagt ihm, ja, Gott, aber ich kann doch nicht reden. Und Gott zeigt ihm, hey, ich hab dich doch gemacht. Ich hab dir doch alles gegeben. Ich hab dich so bereitet, dass du gehen kannst. Und schon wieder zeigt Gott, ich bin es doch, der das wirkt. Und trotzdem sagt Mose, sende doch jemand anderes anstatt mich. Und Gott sagt, nein, du gehst und ich werde mit dir sein. Ich werde dir sagen, was du sagen sollst. Ich werde diese ganze Macht entfalten. Das, was dich stark macht, Mose, das ist Gott, der wirkt. Merken wir das? Gottes Sichtweise liegt gar nicht auf Mose, nicht was er kann, nicht wer er ist, welchen Charakter er hat, sondern es geht einzig und allein darum, was Gott im Leben von Mose tun will. Wenn du an deine Dienste denkst und an dein Leben, es geht nicht darum, was du kannst. Es geht nicht darum, was du denkst, was du erreichen kannst oder ob es genug ist, was du tust oder sonstige Dinge, wozu du berufen bist. Es geht darum, was Gott in dir tun will, wozu Gott dich gebrauchen will. Darum geht es. Ich kann Mose so gut verstehen, als er anfing wegzulaufen und sein neues, eintöniges Leben als Hirte aufzubauen in einem anderen Land, schiebt er jetzt alles hervor, um nur nicht aus seiner Komfortzone herauskommen zu müssen. Vielleicht kannst du auch, so wie ich, Mose gut verstehen und sagen, ja, mir geht es manchmal ganz gut, da wo ich bin. Warum was verändern? Ich bin eigentlich zufrieden, so wie es läuft. Oder vielleicht sagst du zumindest, eigentlich will ich zumindest gerade nichts in meinem Leben verändern. Sende doch jemand anderes, Gott. Aber du musst verstehen, Mose ist kein Einzelfall. Mose ist kein Einzelfall. Die Berufung von Mose ist nicht einfach nur gebunden an einen großen Auftrag, den er hat. sondern wir können Mose einfach aus dieser Gleichung herausnehmen und dich und mich einfügen. Wir müssen zwar kein Volk aus der Sklaverei befreien, aber als Jesus leibhaftig auf dieser Erde war und er umherzog, berief er seine Jünger und viele Menschen in die Nachfolge. Wir haben es vorher gelesen. Er fordert die Menschen auf, ihm nachzufolgen, zu glauben. Er sagt, komm du und folge mir nach. Jetzt, auf geht's. Und das Interessante dabei ist, es gibt so viele verschiedene Reaktionen, aber sie lassen sich eigentlich in zwei Kategorien einteilen. Die einen lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Das wäre dann der Gehorsam. Und die anderen brachten Ausreden hervor, wandten sich von Jesus ab, liefen ihm vielleicht für ein paar Zeichen noch hinterher, aber folgten ihm nicht wirklich nach. Das ist dann der Ungehorsam, die Rebellion. Und das, was bei Mose passiert, ist so eine Sache zwischendrin. Das ist das, was immer wieder neu passiert. Gott beginnt an uns zu arbeiten. Gott spricht uns an. Er sagt zu uns, du, ich will dich gebrauchen. Ich will, dass du mir voll und ganz nachfolgst. Dass du mir nicht nur ein paar Lebensbereiche gibst, sondern dein ganzes Leben. Alles. Alles, was darin ist. Und dein Leben zu meiner Ehre führst. Und dann sagen wir, sorry Gott, geht gerade nicht. Ich habe gerade keine Zeit, keine Möglichkeit, keine Lust. Du gehst wieder aus dem Gottesdienst heraus und lebst dein altes Leben weiter. Du kommst wieder her oder schlägst zu Hause deine Bibel auf und du merkst, Gott klopft wieder an und sagt, nein, ich will dich gebrauchen in deinem Leben. Ich möchte mich verherrlichen in deinem Leben. Und du sagst vielleicht, wie Mose, Hilfe. Gott beruft mich. Gott zieht mich zu sich. Wenn wir dauerhaft in unserer Komfortzone bleiben und uns weigern, uns dem Herrn voll und ganz hinzugeben, ist das nicht anders, als dass wir lauwarm sind oder halbherzig. Aber wenn wir genau diesem heiligen Gott begegnen, in seinem Wort, da wo er ist, und wir merken, es ist ein Kampf um unsere Seele, ein Kampf um unser Herz, ein Kampf um Hingabe, er hört nicht auf, sondern er greift unser Herz und spricht uns dort an. Ich will dich heute ganz persönlich herausfordern und ermutigen, wenn Gott heute zu dir spricht und dir aufzeigt, dass du Ausreden vorbringst, anstatt dich ihm ganz hinzugeben, dann verschließ dein Herz heute nicht, wenn er dich anspricht. Dann sei bereit, deine Hingabe zu prüfen und dich ihm ganz neu hinzugeben, da wo Dinge erkaltet sind. Jesus ging in den Tod und durch den Tod, damit wir ihm folgen können. Und er hat die Sünde, den Tod und den Teufel gebunden, damit wir überhaupt nachfolgen können. Er ruft dich, zu ihm zu kommen, dein Leben zu führen, das nicht dich selbst im Zentrum hat, denn so ist es immer mit den Ausreden, sie haben sich selbst im Zentrum, sondern das ihn im Zentrum hat, was er durch dich tun will. Was braucht es also, den Willen Gottes für sein Leben zu erkennen? Gott spricht vielleicht nicht in dieser Klarheit in einem brennenden Dornbusch zu dir, so wie bei Mose. Aber es sind eigentlich zwei Dinge, die Mose tat und die wir heute genauso tun sollten. Erstens, Mose ging dorthin, wo Gott war. Er betrat den heiligen Boden Gottes. Auch du und ich, wir müssen immer wieder neu dorthin gehen, wo wir Gott begegnen können, wo Gott zu uns spricht, in seinem wundervollen Wort. Dort können wir ihm begegnen. Dort zeigt er uns, wer wir sind. Dort können wir seine Stimme hören. Und indem wir bereit sind, uns wie diesen Totenstab vor Gott niederzuwerfen, wir es auch mit unserem eigenen Leben tun. Ich kenne niemand, der hingegeben für Gott ist, den in seinem Wort sucht und im Gebet zu ihm fleht, aber nicht weiß, was Gott von ihm haben möchte oder nicht weiß, wo Gott ihn einsetzen möchte. Wenn Gott also heute zu dir spricht und dir heute neu zeigt, dass er in deinem Leben Herrschaft von ihm braucht oder dass du dich seinem Willen für dein Leben entziehst, dann fange nicht an, dich herauszureden oder zu meinen, dass du es besser weißt, sondern gib dich ihm ganz neu hin. Ich möchte diese Predigt mit einem Zitat von Corrie ten Boom schließen. Sie definierte einmal Hingabe ganz kurz auf eine Weise, die hilfreich für uns ist. Sie sagte, Hingabe ist, Gott zu geben, was ihm gehört. Und ich möchte uns auch damit heute ermutigen, lasst uns heute neu Gott geben, was ihm gehört. Das dürfte dann alles sein. Amen. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Jeder, der beten möchte, der darf es gerne tun. Herr, wir danken dir, dass du über allem bist. Und danken dir, dass du uns rufst, auch in deine Nachfolge. Bewirke in uns, dass wir uns dir ganz hingeben, Herr. Dass unser Leben zu deiner Ehre ist. Dass du dich verherrlichst. Du hast uns gemacht, wie wir sind. Du hast uns erschaffen und führst uns, Herr. Du bist unser Herr und Heiland und wir loben und preisen dich dafür. Gebrauche unser Leben. Gebrauche unsere Gemeinde, Herr, um dich zu verherrlichen.